Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit der wundervollen Gunda Frei. Gunda ist vieles, unter anderem Traumatherapeutin, Autorin und hat die Freimut Academy gegründet. Und auf deiner Seite, liebe Gunda, schreibst du ja, du bist Weltverändererin. Vielleicht erklärst du uns gleich, was du darunter verstehst, aber erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Sehr schön, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Möchtest du noch irgendetwas über dich hinzufügen? Ich habe da jetzt ein paar Begriffe genannt. Ist dir irgendwas wichtig? Und was genau verstehst du unter Weltverändererin?
Also irgendwie hat das mal angefangen mit, dass ich jeden Morgen bei meiner Hunderunde in die Insta-Kamera Hallo Weltveränderer gesäuselt habe. Und ich würde jeden als Weltveränderer beschreiben, der versteht, dass er einen Mehrwert für unsere Welt zu bieten hat und bei sich aufräumt und in die Veränderung geht. So, also Trauma ist mein Steckenpferd für mich, der Wandel in ganz vielen in meinem Leben. Ich würde mich auch als Visionärin bezeichnen, mehr Liebhaberin, Teetrinkerin und so weiter. Zwei Jungs habe ich großgezogen und ja, da gibt es, glaube ich, ganz viel zu berichten, aber vielleicht fokussiert für das, was heute für die Teilnehmer und Zuschauer relevant und wichtig ist. Und da fangen wir immer bei uns selber an.
Was ist denn so dein Warum? Warum machst du das, was du machst?
Oh, das ist gut. Ich versuche mal, die lange Geschichte kurz zu fassen. Ich brenne für das Wohl von Kindern und Jugendlichen. Weil für mich, und da sind wir beim Weltverändermodus und beim Visionären direkt mit dabei, wenn wir es schaffen, mit unseren Kindern anders umzugehen, wir es damit auch schaffen, unsere Gesellschaft zu verändern, zum Positiven, zu mehr Frieden, mehr Liebe, mehr Verständnis, was auch immer. Weil Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören und wir Eltern tun das unbewusst und ungewollt, immer dann, wenn wir unsere Dramen nicht klar haben und unser Bildungssystem tut leider den Rest dazu. So, und wir muten unseren Kindern so viel zu und haben dann aber trotzdem gleichzeitig die Idee, dass sie, wenn sie erwachsen sind, in einer Gesellschaft bestehen, wo sie Probleme lösen müssen, die es jetzt noch gar nicht gibt, obwohl wir alles tun, um ihnen jegliche Problemlösefähigkeit abzutrainieren. Also da ist so ein ganz krasser Dismatch. Und was hat mich dazu hingebracht? Kinder und Jugendliche waren schon immer meine Leidenschaft, habe ich lange ehrenamtlich gearbeitet. Dann irgendwann habe ich gemerkt, Empathie und Verstehen reicht nicht. Und habe erst Sozialpädagogik studiert, dann bin ich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin geworden und dann Traumatherapeutin. Und dann wusste ich, okay, jetzt kann ich zielorientiert helfen. Aber es gab so ein paar Punkte, die mich echt wütend gemacht haben. Also eine Szene war, dass ich vor Gericht war für ein Kind, was ich begleitet habe. Und all mein Wissen in die Waagschale geworfen habe, um eine gute Entscheidung für dieses Kind vor Gericht zu erwirken. Und da war so eine Scheuklappendenken von vor 100 Jahren, dass genau das Gegenteil entschieden wurde. Und ich bin da raus und war so unfassbar sauer und dachte, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also wie kann man so eingefahren in eine Denkrichtung, ohne irgendwas anderes überhaupt zuzulassen? Und das war mit Sicherheit ein Antrieb. Ein anderer Antrieb ist ich nenne ihn immer meinen Sohn mit Sonderausstattung, der einfach ein dickes Päckchen mitgekriegt hat. Ich habe den bekommen, als er 2 Tage alt war, ein Pflegesohn. Und der damals sagte, ja, ich kriege ein nicht kaputtes Kind, noch keine Verwahrlosung und all das, was man so kennt. Und ja, wurde dann eines Besseren belehrt und es hat mich viel Kraft, Zeit gekostet, ihn im System zu halten. Und heute würde ich das gar nicht mehr machen, weil ich denke, der ist einfach anders. So, der ist kreativ, der ist wissbegierig, der ist schlau. Aber das, was dieses System ihm zu bieten hat, ist nicht das, was ihm nach vorne bringt. Und es ärgert mich zunehmend, dass wir den Kindern irgendwelche Diagnosen aufdrücken, ADHS. Und jetzt ist es auch immer gerne jetzt komme ich gar nicht darauf. heißt der Begriff jetzt noch? Neurodivergenz, genau. So, weil ADHS kann man Medikamente geben und Neurodivergenz, naja, dann brauchen die halt so ein bisschen was für ihr Stimuli, als einfach zu verstehen, es ist eine normale Reaktion, was unsere Kinder und Jugendliche zeigen, auf ein unnormales Konstrukt, Konzept des Lernens und des Seins. So, Deutschland ist kinderfeindlich. Und das Resultat sehen wir gesamtgesellschaftlich. Und deswegen, ja, also da merkt man schon, dass so ein bisschen hinter.
Ja, genau. Du sagst ja, wir leben in einer kinderfeindlichen Gesellschaft. Das, ja, sagen viele. Und wo siehst du das Hauptproblem? Oder gibt es überhaupt ein Hauptproblem? Oder gibt es da einfach ganz viele Stellen deiner Meinung nach?
Ja, natürlich gibt es ganz viele Stellen, aber das Hauptproblem liegt, glaube ich, daran, dass es eine Weitergabe ist und auch etwas Transgenerationales und eine Abwärtsspirale. Und dass es not tut, dass jetzt ein Muster durchbrochen wird. Also ich sage jetzt mal, Schule ist das, wie es schon vor 50 Jahren war, als ich zur Schule gegangen bin und vor 100 Jahren. So, da hat sich so marginal was geändert, aber nicht wirklich. Aber unsere ganze Gesellschaft, Lebensbedingungen sind ja alle anders geworden. Das heißt, transgenerational betrachtet, wir geben unser Drama immer weiter. Also unsere Urgroßeltern, unsere Großeltern, unsere Großeltern, unseren Eltern und unsere Eltern uns. So, jetzt sind wir aber in einem Zustand, deswegen ja auch solche Kongresse, die geil sind, des, ich nenne es mal, des Erwachens, des Bewusstwerdens, zu sagen, hey, irgendwas läuft hier doch schief. Und eigentlich müssten wir das so auf so einem gesamtgesellschaftlichen Niveau hinkriegen. Und wir sind in Deutschland Symptombekämpfer. Das heißt, wir sehen ein Problem und clustern das in Symptome und dann versuchen wir, dieses Symptom zu bekämpfen. Also ich sage mal ein ganz banales Beispiel. Alle stellen fest, Rauchen ist ungesund. Also machen wir diese Symptome. Okay, jetzt kommen die fürchterlichen Bilder auf die Zigarettenschachteln. Es darf in Restaurants nicht mehr geraucht werden. Irgendwann hieß es, sollte jetzt ein neues Gesetz geben, dass das Rauchen im Auto, wenn Kinder dabei sind, verboten wird. So, ne? Also immer noch ein Gesetz, noch ein Gesetz, noch ein Gesetz, aber alles am Symptom, anstatt an der Ursache zu gucken, warum rauchen denn so viele Menschen? Also wann fangen die an? Fast immer in der Teenie-Zeit. Es hat was mit Vorbild zu tun, entweder von den Eltern oder cool sein in der Gang. Also was motiviert Menschen zu rauchen, da anzusetzen, anstatt immer an den Symptomen? Und das ist unsere Störungsbilder als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, weiß ich das, fast alle Störungsbilder würde ich über die Wupper schmeißen und sagen, die Ursache für fast alles ist nicht verarbeiteter traumatischer Stress. Und das nennt sich dann laut Symptomen Depression, Angststörung, Zwangsstörung, aber eigentlich ist es immer die gleiche Ursache. Aber wir als Verhaltenstherapeuten doktern wir auch an den Symptomen rum. Und ich glaube, wenn wir diesen Move hinkriegen würden und in die Eigenverantwortung zu kommen, weg von, ich bin ein Opfer, ja, die Gesellschaft muss erst, die Politik muss erst, die Lehrkräfte müssen erst und der muss erst. Jedes Mal, wenn ich sage, irgendjemand anders muss erst, begebe ich mich in die Opfer. Haltung und Rolle und entscheide auch dort zu bleiben. Das ist eine Entscheidung. Und wenn wir ich sage jetzt mal, so eine kollektive Masse, die das dann drehen kann, sich entscheiden würde, so, ne, jetzt hören wir jetzt mal auf mit der Opferrolle und sagen, wir nehmen mal den Rums hier in die Hand und kümmern uns um das, was notwendig ist, dann haben wir eine Möglichkeit, was zu drehen.
Woran erkennen können denn Eltern erkennen, dass ihre Kinder traumatisiert sind?
Ich glaube, da muss man früher anfangen, was ist Trauma, ne? Weil die meistens, wenn ich sage, könnte ein Trauma hinterstecken, sagen, oh nein, also so wie ich damals, ne? Mein Kind hat keine Vernachlässigung, keine Gewalt, es ist 2 Tage alt, es ist frisch geschlüpft, es kommt in meinen Arm, ich habe es lieb, ich habe es sofort als meins anerkannt. Warum sollte der denn traumatisiert sein? Ja, also wir haben erstmal so einen Begriff, da fängt es dann schon mal an, in der Gesellschaft von Trauma, wo es so ein großes Ereignis von katastrophalem Ausmaß braucht, wo man sagt, da ist jemand traumatisiert. Das heißt, wenn jemand Gewalt erlebt hat, wenn jemand sexuell missbraucht wurde, auch da, ne, kann es ein Trauma sein, wenn es nur eine Berührung an der Brust war, Also, ne, da fängt es ja schon an, wo man dann sagt, ja, die soll sich doch nicht so anstellen oder so, ne? Und das ist halt in dem, was wir inzwischen wissen, auch durch genug wissenschaftliche Studien und messbare Dinge im Gehirn, dass das widerlegt ist, dass das Bullshit ist. Aber das ist noch die Meinung in unserer Gesellschaft. So. Also ein Trauma haben wir nämlich immer dann, wenn ich für eine Situation, die ich erlebe, keine Bewältigungsstrategie habe und es sich dann im Nervensystem als Folge festbeißt. Und das kann, ich sage jetzt mal ganz platt und ganz runtergebrochen sein, der 2-1/2-Jährige hat ein Lieblingskuscheltier, was der emotionale Sparringspartner ist, tagsüber, nachts, keine Ahnung, wird viel bekuschelt, dem wird alles angebrabbelt, anvertraut, erzählt. So, also das ist eine emotionale Bindung. Es kommt in die Waschmaschine, weil es natürlich mit so viel Liebe auch ordentlich müffelt. Und die Waschmaschine schrottet es. Es ist zerfetzt in tausend Einzelteile. Und dann ist die Frage, wie gehen dann die Erwachsenen damit um? Und wie viel Ressourcenresilienz hat dieses Kind, um zu sagen, weil letztendlich ist gerade die Hauptbezugsperson stirbt. Ja, und das würde ausreichen, um diesen traumatischen Stress, wenn wir jetzt mal weg von, ne, meiner hatte eine scheiß Geburt und die Mutter war während der Schwangerschaft mit Drogen zugange und da sind einfach schon Dinge passiert, die ausreichen. Aber würde schon einen ersten Marker setzen für nicht verarbeiteten emotionalen Stress. So. Das heißt, wir dürfen als erstes erstmal Trauma verstehen, im Sinne, es passt, was passiert, was im Nervensystem, was gespeichert wird. Also, und wenn es wieder angepiekst wird, wieder rauskommt. Also, ich mache ein anderes Beispiel. Patientin kam zu mir, die gerne ein schönes Abitur machen wollte, nur Einsen und Zweien geschrieben habe, aber mündliche Mitarbeit ging nicht. So. Die hatte schon eine komplette Verhaltenstherapie, schöne Diagnosen, Depressionen, soziale Phobie und ADS ohne Hypergenese. Und sie sagte, ich habe keinen Bock mehr, Murmeln von der rechten in die linke Hosentasche zu ziehen, weil ich mich gemeldet habe und mir hinterher auf die Schulter so ein VT-Trick ist das, ne? Dann habe ich sie gefragt, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du von Menschen gesprochen hast, die dir unangenehm war? Kann Schule sein, muss aber nicht. Und dann sagte sie, wie aus der Pistole geschossen, ja, erste Klasse, erste Schulwoche. Der Lehrer sagte, alle Kinder, die ein Nomen mit I sagen, dürfen sofort in die Pause. Sie sagte, Igitt. Er sagte, das ist kein Nomen, du bleibst bis als Letzte sitzen. So. Daran kann man so schön das Kennzeichen eines Traumas jetzt mal festdingsen. Also, Trauma ist, wenn es heute noch wehtut. Während sie das sagte, liefen ihr die Tränen über die Wangen und sie war voll in dem Erleben als Sechsjährige, obwohl sie inzwischen 18 war. Also 12 Jahre später. Es tut noch weh. Erstes Kennzeichen. Zweites Kennzeichen, Vermeidungsverhalten. Sie hat aufgrund der Erfahrung sich nicht mehr gemeldet. In Grundschule, weiterführend ist es erst nicht so aufgefallen, da wo es dann richtig um die Wurst ging, da wurde es dann halt schwierig. Referendar, also ne, so Referate halten und sowas ging alles gar nicht. Das heißt, klassisches Vermeidungsverhalten. Dann haben wir den Trigger-Effekt, das wäre das dritte. Der Lehrer sagt, Martina, du hast ja eine Eins geschrieben, schreib das an die Tafel und sag allen, wie es geht. Zack. Also der Ursprungsschmerz getriggert, sofort Panikanfälle, schwitznasse Hände, Blutdruck steigt und so weiter. Und das vierte ist ein Glaubenssatz, den sie, wenn sie etabliert hatte, an der sie schützen soll. Also Vermeidungsverhalten und Glaubenssatz sind Schutzsysteme. Zu sagen, den hat sie über sich selber gesagt, ich bin dumm. Und es war ihre gefühlte Realität, wenn sie an mündliche Mitarbeit dachte, wenn sie an Schriftliches dachte, hat sie gesagt, ja klar weiß ich, dass ich schlau bin. So, also einen dysfunktionalen Glaubenssatz. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir die alle. So, und die sind alle in unserer Kindheit entstanden. Jasper Juhl, einer unserer größten Familientherapeuten, hat gesagt, Kindheit kann nicht passieren ohne Trauma. Das heißt, wir haben alle solche Dinge in uns. Für mich ist die Aufgabe des Elternseins, hinzugucken und das anzugucken, zu lösen, weil ich sonst an meine Kinder weitergebe. Weil machen wir mal den Bogen in die andere Richtung. Ein Kind, was auf der Mauer klettert und sagt, guck mal, Papa. So. Und die Mutter reagiert, oh Gott, komm da sofort runter. Wir nennen das dann immer nett Liebe. Wir wollen unser Kind beschützen. Aber letztendlich ist es meine Angst. Ja? Weil ich es mir nicht zutraue zu klettern. Weil ich vielleicht eine Erfahrung gemacht habe, wo ich runtergefallen bin und mir böse wehgetan habe. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Es ist Angst aus meiner Erfahrung, die ich aber dann meinem Kind übertrage. Und wenn ich das dreimal sage, dann wird es nicht mehr klettern. Wenn ich aber sage, oh cool, schaffst du noch eine Mauer höher? Dann wird es sagen, ja oder sagen, nee, traue ich mich nicht. Und dann sind wir in diesem normalen Zutrauen, Kindern und Jugendliche, also gerade kleine Kinder, wissen genau, was sie können und was sie nicht
Ja.
können.
Ja, ich glaube, da geht es wirklich so darum, dieses erstmal anerkennen, dass wir alle traumatisiert sind. Und das ist ja, glaube ich, schon für viele eine Herausforderung, das anzuerkennen.
Naja, klar, aber wenn das auch gesellschaftlich, da sind wir ein bisschen wieder immer bei der Gesellschaftskritik, so geprägt ist, dass ein Trauma ja nur das große Schwere ist,
Ja.
ja, dann ist es ja auch schwierig, das anzuerkennen. Wenn wir das aber runterbrechen auf, jeder hat einen Glaubenssatz und wir Frauen, wir haben zum Beispiel überall immer diesen Glaubenssatz, ich bin nicht wertvoll. Der ist so, ne? Und letztendlich dieses auch, ich muss funktionieren, dieses, also man könnte sich selber solche Dinge fragen, wie wenn ich jetzt eine Woche alleine an einem einsamen Ort wäre, könnte ich mich aushalten? So, wenn, da sagen ganz viele ja, und ich habe genug Freundinnen, ich habe so ein kleines Haus in der Einsamkeit sozusagen, und die fragen mich dann, dann sage ich ja hier, Schlüssel, fahr. Die meisten kommen nach 2, 3 Tagen wieder, weil sie sagen, ich kann es nicht aushalten, mit mir alleine zu sein. So, ne? Und dann kommen schon die ersten Dinge hoch. Was passiert mit uns, wenn wir aufhören zu funktionieren, um mal zu sagen, nö, Grenze mache ich nicht. Ja, also diese Selbstfürsorge, Grenzen setzen. Und da steckt immer ein Schmerz hinter, weil warum setzen wir keine Grenze? Weil wir gefallen wollen, weil wir Angst haben, unsere Bindungsperson zu verlieren, und die ist geprägt, dieses Verhalten aus unserer Kindheit. Also ich zum Beispiel habe als Kind nur Liebe, Bestätigung, Anerkennung gekriegt, wenn ich funktioniert habe. Und ich war von den drei Töchtern die Liebste. Und als ich dann meinen Eltern mal, war ich 36 oder so, mitgeteilt habe, wie ich gelitten habe, in Form von, dass ich mich überhaupt nicht gesehen gefühlt habe und dass da viel Schmerz war, und dann, wieso? Du warst doch so lieb.
Ja.
Warum? Um das bisschen zu kriegen, was ich kriegen konnte. Und es war ein langer Prozess jetzt in meinem Erwachsenensein, in Partnerschaft, aber auch meinen Kindern und selbst meinen Mitarbeitern klare Kante zu geben an Punkten, wo das für mich wichtig und notwendig war, weil da immer noch die Angst war, haben die mich da noch lieb? Wenn ich jetzt sage, nee, machen wir nicht so, haben die mich da noch lieb? Mama, krieg dein Auto? Nein. Also das aushalten, und dann ist man sehr schnell bei den Dingen, die einen selber angehen. Also wenn man es möchte, kann man da schnell sein.
Okay, und also das heißt, du sagst, der erste Schritt ist mal, dass man als Eltern erstmal bei sich selbst schaut. Das ist ja auch so dein, ja. Und wenn ich das gemacht, also wenn die Zuschauer, ich habe keine Kinder, aber wenn die Zuschauer sagen, ja, ich habe Kinder und ich habe jetzt mal bei mir aufgeräumt, wie können die dann rausfinden, macht mein Kind das und das, weil es traumatisiert ist, oder hat es vielleicht auch andere Gründe?
Naja, also, wie soll ich das sagen? Also, es ist so, in der ganzen Elternarbeit, die ich in meiner psychotherapeutischen Praxis gemacht habe, da war oft so, die machen das ja mit Absicht, die wollen uns nur
Ja.
ärgern. So, das wäre mal die erste Grundannahme, dass ich die streiche aus meinem Kopf. Also, kein Kind macht etwas aus Absicht, um zu ärgern. Unsere Kinder zeigen in ihrem Verhalten, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, ein Kind, was nicht mehr zur Schule geht, hatte für einen Grund. Es geht, diesen Grund rauszufinden. Wir sind dann bei Mobbing, bei Überforderung, bei Unterforderung, aber manchmal ist der Grund auch wo ganz anders. Also ich erinnere mich an ein Kind, was nicht mehr zur Schule gehen wollte und mit dem traumasensiblen Blick ist rausgekommen, ja, der war vom Klettergerüst gefallen, von der obersten Stufe, und die Leitung hat RTW gerufen, weil sie einfach sicher gehen wollte. Und die Eltern waren nicht schneller als der RTW. Das heißt, sie waren erst im Krankenhaus da. Und damit hat sich in dem Moment bei dem Jungen abgespeichert, Schule ist gefährlich, da gehe ich nicht mehr hin, weil wenn mir was passiert, sind meine Eltern nicht da. Und es ist ja keine böse Absicht. So. Also das Erste ist so eine Haltung von, jedes Verhalten hat einen guten Grund. Das heißt, wenn mein Kind nicht zur Schule gehen möchte, wenn es irgendwas tut, wird es dafür einen Grund geben. Und da ein bisschen wie so ein Trüffelschwein auf die Suche zu gehen, was ist denn der gute Grund? Also der im emotionalen Stress, in Nichterfüllung von Grundbedürfnissen, in all diesen Dingen liegt, aber nicht da drin, der will mich jetzt ärgern. Ja, sondern ja, dass es dafür einen Grund gibt. Das wäre so der erste Step, dahin zu kommen, aber das ist auch so eine Haltungssache. So, ne? Wenn ich sage, die machen das extra, der macht das extra, will mich ärgern, dann werde ich zu diesem anderen Punkt schwer kommen.
Ja. Und also wir sind ja hier beim Freien Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Jetzt würde mich erstmal interessieren, was bedeutet es denn eigentlich für dich, frei und selbstbestimmt zu leben?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also letztendlich bedeutet das für mich, rauszukommen aus meinen Limitierungen und Begrenzungen. Und meine Limitierungen und Begrenzungen liegen fast alle in, für mich in Trauma, also im nicht verarbeiteten emotionalen Stress, in Prägungen, die durch das Nichtbeachten meiner Grundbedürfnisse in meinem System, auch im Nervensystem, gespeichert sind. So. Und ich merke für mich, ich habe schon viel aufgeräumt, aber es passiert auch noch einiges. Das hört nie auf, also da wären wir nicht ganz, ne? Aber frei und selbstbestimmt leben heißt für mich, dass ich mich befreie von meinem Gestern und meinem Vorgestern und so weiter. Also, und die beste Version meiner selbst werde, hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, aber es geht darum, mir nicht mehr die alten Geschichten zu erzählen, sondern neue Geschichten zu erzählen. Die alten Geschichten von, das kann ich ja sowieso nicht und das war schon immer so und nie kann ich und so weiter. Und die, für mich ist so die Botschaft, wir haben so eine Bubble mit, ja, affirmier das nur und du musst das nur immer schön sagen und dann passiert das. Und das ist halt nicht, also in meinem Kenntnisstand die Realität in dem Sinne, ich weiß, dass es das funktioniert. Also wenn ich mir etwas sage, was ich mir wünsche, aber dazu müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich möchte Millionärin werden, ich nehme jetzt mal was und sage, so, das ist das, was ich mir wünsche, dann weiß ich, dass das sein kann, aber dazu muss ich dazu in Resonanz gehen. Das heißt, ich muss es hinkriegen, mich vielleicht auch ein Stück als Millionärin zu fühlen. So, und dann fängt es schon an. Dann kommt so ein ganz, also jetzt nicht mehr, ich arbeite dran, ne? Aber dann kommt so ein ganz komisches Gefühl von, und wenn ich dem nachgehe, dann stelle ich fest, okay, ich bin total religiös, sozial geprägt und da ist so eine Prägung von, alle reichen Menschen sind soziale Arschlöcher. Und dann merke ich so, oh, nee, also, soziales Arschloch bin ich, aber nee, also. Irgendwas ist an der Million auch, fühlt sich nicht so schön an. So. Und ich kann nur frei und selbstbestimmt leben, wenn ich diese Muster erkenne. Und das Ding ist, einiges ist im Kopf, aber viel mehr ist im Körper gespeichert. Und wenn ich den Körper nicht mitnehme als Speicherort für das und es auch im Körper auflöse, dann kann ich mir hier tausendmal sagen, ich bin Millionärin, ich bin Millionärin. Ich kann mir das schönste Bild mal vorstellen mit meiner. Keine Ahnung, was gibt es denn für so, also selbst wenn ich die Millionen habe, werde ich das nicht tun, aber muss ein bisschen plastischer. Louis Vuitton.
Der Porsche und
Ja,
ja.
genau, laufe ich mit meinem Louis Vuitton-Täschchen da durch die Gegend, kann ich mir tausendmal vorstellen. Wenn mein Nervensystem gespeichert ist, das schadet dir, wird dieses Bild nichts ausrichten und damit werde ich auch nicht Millionärin werden. So, das heißt, genau, das ist es eigentlich, das Bild von dem angeketteten Elefanten. Ich weiß nicht, ob alle Hörer dieser Zuschauer diese Geschichte kennen. Das ist die zu sagen, warum kommt ein Junge und sieht einen großen Elefant an so einem kleinen Mini-Pflock und sagt, warum ist denn der, warum läuft denn der nicht weg? So. Und die meisten sagen, weiß ich nicht, ja, so. Und dann gibt es einen, der ihm das erklärt, dass er nämlich als kleiner, Babyelefant an einem Riesenpflock angekettet war und immer versucht hat, wegzulaufen, weil er halt spielen wollte und aber immer festgehalten wurde. Und in seinem Nervensystem war einfach drin, das funktioniert nicht. Und deswegen hat er das im Erwachsenenalter gar nicht mehr versucht, obwohl er einfach hätte losgehen können. Und so ist es mit uns auch, dass es so im Nervensystem drin ist, dass wir das gar nicht mehr versuchen. So. Und das ist die eine Botschaft, so, was unsere Kindheit angeht. Und das andere ist auch ein Bild aus dem Tierreich. Gab es einen Versuch in einem Affenkäfig, dass Bananen wurden relativ oben an so einen Punkt angehangen. Und der erste Affe ging hoch. Und sobald er nach der Banane greifen wollte, hat er eine kalte Dusche gekriegt. So, und dann haben es noch zwei, drei versucht und dann haben die aufgehört. Die haben die Bananen gesehen, aber sind nicht mehr dran gegangen. So, und dann wurden die Affen nach und nach ausgetauscht. Ja, also, und am Ende ist kein Affe mehr drin gewesen, der dieses selber erlebt hat oder miterlebt in Form von gesehen. Und trotzdem ist da nie wieder ein Affe dran gegangen. Also, das ist für mich so ein Sinnbild von energetischer Signatur und auch transgenerationaler Traumaweitergabe. So nach dem Motto, ja, was habe ich denn damit zu tun, dass meine Oma oder Oma im Krieg war? Ja.
Viel.
Ganz viel, ja. Und das wird einfach weitergegeben. Und deswegen, finde ich, sind wir nicht nur als Eltern, sondern grundsätzlich in der Pflicht, hinzugucken und lustvoll in ein freies und selbstbestimmtes Leben zu kommen, um einer nachkommenden Generation etwas Neues zu ermöglichen. Weil wenn wir das nicht tun, wird es denen danach, also vielleicht kriegen die dann die Kurve, aber es braucht irgendwie eine Generation, die mal sagt, so, jetzt hören wir mal auf mit diesem Kack hier. Drück mal auf Reset. Und es geht halt nur, wenn wir den Körper auch mitnehmen.
Ja. Und gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist was, was man als Eltern einfach gut machen kann, um freie und selbstbestimmte Menschen aufzuziehen? Also um meinen Kindern das möglichst Beste mitzugeben, dass sie wirklich frei und selbstbestimmt aufwachsen können?
Naja, also ich sage jetzt mal die psychischen Grundbedürfnisse nach Bindung, Orientierung, Kontrolle, Lustgewinne, Selbstwerterhöhung beachten, die eigenen Grundbedürfnisse klar haben und auch die beachten, weil diese bedürfnisorientierte Bubble, so nach dem Motto, ich mache für das Kind alles, aber ich selber, also das bringt es irgendwie auch nicht, ne? Also es geht natürlich um ein Bewusstsein darüber und ich habe darüber ein Buch geschrieben, Kindern geben, was sie brauchen. Da kann man gerne nachlesen, was so die Baselines sind. Es ist kein Erziehungsratgeber nach dem Motto, mein Kind weint, was mache ich dann? Sondern mehr so ein Grundlagenbuch. Was braucht denn ein Kind, um sich gut zu entwickeln? Und die meisten haben bei dem Kapitel Verstehe dich selbst so gemerkt, so, okay, gut, hat was mit mir zu tun. Also es bleibt die gleiche Botschaft.
Du hast letztens in einem Video, das ich gesehen habe, hast du so schön erklärt, was passiert, wenn wir Kinder auf einer rationalen Ebene ansprechen, anstatt auf einer emotionalen Ebene. Magst du das vielleicht noch mal mitgeben, weil ich fand es so,
Ja, also das hat ja was mit Trauma zu tun. Du meinst das Hand Model of the Brain. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Hand ein Gehirn ist, dann ist ja der Handansatz ist das Stammhirn, wo Atmung, Puls und all so ein Zeug passiert. Dann haben wir die Finger sind das ist der präfrontale Kortex. Das heißt, da ist Antrieb, da ist Motivation, da ist das Langzeitgedächtnis, da ist alles schön sortiert, wie man hier so wie so Regale sieht. Und in der Mitte hier wohnt die Amygdala. Das ist unsere Bewertungszentrale. Die sagt, ist etwas lustvoll, aber die sagt auch, ist etwas in Gefahr. Muss ich mal eben gucken. Moment, ich habe doch hier. So. Okay. So, es passiert im Prinzip Folgendes. Ein Reiz kommt auf die Amygdala, die entscheidet, ist es Gefahr oder nicht Gefahr. Wenn es nicht Gefahr ist, bleibt alles genauso, wie es ist. Wenn etwas Gefahr ist, schmeißt der präfrontale Kortex sich weg und die Amygdala macht voll Alarm auf das Stammhirn und sagt, jetzt bitte Sauerstoff in die Muskeln pumpen, Blut muss ein bisschen schneller, weil wir müssen ganz stark sein oder schneller sein oder wegrennen oder was auch immer. Und in diesem Modus sieht man, ist der präfrontale Kortex nicht da. So, irgendwann beruhigt sich die Amygdala wieder und der präfrontale Kortex schließt sich. Aber wenn es als traumatischer Stress abgespeichert ist, dann, hier guckt so das Öhrchen raus, symbolisch, beruhigt sich die Amygdala nicht mehr zu 100%, sondern nur noch, also wenn sie vorher eine Sekunde gebraucht hat, braucht sie jetzt nur eine 300stelsekunde, um für den gleichen Reiz genau wieder zu sagen, es ist gefährlich. So, nehmen wir das Kind, was vom Hund gebissen wurde. Und Vermeidungsverhalten wechselt immer die Straßenseite, alle Hunde sind gefährlich. Glaubenssatz, wenn es an einen Hund denkt, direkt Stress, Triggerreiz, also ne, diese Merkmale. Der Reiz kommt in dem Sinne, dass sie gerade nicht wechseln kann, der Hund kommt um die Ecke, ist sofort da. Ja? In dem Moment schmeißt sich der präfrontale Kortex weg und es gibt wieder Alarm. Aber wir fangen halt an, hier zu besprechen, und das ist auch das, was ich von Eltern so oft gehört habe und höre, ist, wann versteht mein Kind denn endlich? Wann begreift er denn endlich? Und da dürfen wir verstehen, ne, so rum, dass Begreifen nicht möglich ist, wenn ein Kind im emotional erregten Zustand ist. Also solange die Amygdala hier Gefahr ausdrückt, brauchen wir hier nicht zu sprechen, dann brauchen wir auch nicht zu sagen, oh, der Hund ist doch ganz klein und puschelig, das ist doch gar kein Ding, so. Ja? Das heißt, erst geht es darum, die Amygdala zu beruhigen und zu sagen, boah, ich fühle jetzt, dass du Angst hast, komm, ich beschütze dich, wir gehen sicher an dem Hund vorbei, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin bei dir, hier Beruhigung. Und wenn der präfrontale Kortex sich geschlossen hat, dann kann man darüber reden, dass er vielleicht ganz klein war, aber vorher kommt er nichts an. Das ist das, was wir so oft machen im emotionalen Zustand unserer Kinder, versuchen, den Verstand zu erreichen. Das geht aber nicht, weil im emotionalen Zustand ist der Verstand raus.
Ja, also ich finde, das ist wirklich so sehr, sehr bildlich. Das kann man dann einfach, ich glaube, da kann man sich gut dran erinnern, wenn vielleicht wieder eine Situation ist, okay, da geht es jetzt erstmal drum auf der Gefühlsebene in Verbindung zu gehen und nicht irgendwie zu versuchen, auf Verstandesebene irgendwelche Dinge zu erklären. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Wie können denn Kinder und Jugendliche, wie können die so ihre Talente und Potenziale entfalten? Was brauchen die dafür, um damit in Verbindung zu gehen und so wirklich so in ihre Kraft zu kommen und in ihre Stärke?
Naja, das Erste, und da sind wir halt in der Pflicht, einen Raum, wo sie sich ausprobieren können. Also, wie will ich wissen, was meine Stärke sind, wenn ich nie was darf? Also, wenn ich nicht auf der Mauer klettern darf, wenn ich immer nur dem Strich entlang malen muss, so. Also, wo ist der Raum zum Entdecken? Es ist, weiß nicht, ob du ihn auch im Kongress hast, Chris Fader.
Ich war beim letzten Mal dabei, ja.
So, ne? Also, der lebt mit seinen Kindern überall und nirgendwo, die gehen nicht zur Schule und die lernen alles, weil sie Bock haben auf Lernen und die finden ganz alleine raus, was sie cool finden und was nicht und was sie richtig gut können und was nicht. Ich glaube, dass unsere Kinder in ihren Begrenzungen leben, weil wir sie begrenzen und ihnen nicht die Möglichkeit geben, sich überhaupt auszuprobieren und zu entfalten. Also ich weiß, damals, ich wollte dies und das und jenes, was ich alles wollte. Aber meine Eltern haben gesagt, nee, nee, jetzt hast du dich für Ballett angemeldet, jetzt machst du Ballett. Das fand ich aber nach kurzer Zeit ups langweilig. Und trotzdem musste ich es 9 Jahre lang machen, weil ich einmal Ja gesagt habe. So, Kinder wollen sich ausprobieren, wollen sich entdecken. Und den Raum müssen wir ihnen geben. Und klar brauchst du ein bisschen Bestärkung, aber eigentlich sehen und fühlen die das sehr schnell selber.
Ja, ich meine, es kann natürlich jetzt nicht jeder, hat vielleicht nicht jeder die Möglichkeit oder möchte es auch nicht, die Kinder nicht in die Schule zu schicken,
Geht
auch.
ja auch außerhalb von Schule. Also,
Genau,
ne,
ne?
wie jetzt ich, ne, als Kind für einen Sport entschieden, das muss ich jetzt durchziehen. Also mein Sohn, der hat alle halbe Jahr was Neues gemacht. Dann habe ich den abgemeldet und bei dem nächsten angemeldet. So, ne? Also um sich auszuprobieren, zu entdecken. Ja, dann, ne, klar habe ich dann nicht immer die komplette Montur von allem gekauft, so, sondern sagen, ja, dann musst du erstmal mit den Basics auskommen, hast ein paar Sportschuhe, einen Sportanzug, sieh zu. Aber ja, also das ist ja Möglichkeiten schaffen können wir immer
Ja.
mit Natur erleben, in den Wald gehen, Freizeit. Also, ne, die sind ja nicht nur in der Schule.
Ja, genau.
Das, und da kommt es halt auch wieder als mich als Elternteil an, bin ich bereit, diesen Rahmen zu geben.
Okay, also ich glaube, ich habe jetzt so alles, was ich dich fragen wollte, dich gefragt. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendetwas, wo du sagst, das wäre mir jetzt noch wichtig, das mitzugeben?
Also das eine ist, dass wenn ich so viel über Trauma spreche, was Kinder brauchen, oft Eltern so kommen in diese Schuld, sagen, ah, dann bin ich schuld. Und da möchte ich einmal sagen, darum geht es überhaupt nicht.
Nee.
Weil es ist so eine Weitergabe und man hat es selber ja auch nicht besser gelernt. Man macht mit alles so gut man kann, mit in bester Liebe und Wissen zu dem Zeitpunkt, wie ich es weiß. Also mit meinem Wissen, was ich heute habe, würde ich sagen, ich wäre heute ready für meine Kinder. So, aber die hatte ich jetzt schon 20 Jahre. Und auch das zu verstehen, Kinder sind unsere Entwicklungshelfer.
Ja.
Ja, also es andersrum zu verstehen, all das, was unsere Kinder uns zeigen und es uns berührt, also was dich trifft, betrifft dich, ist immer eine liebevoll gemeinte, guck mal in den Spiegel, weil wenn es was mit dir macht, wenn du hochgehst, wenn du genervt bist, was auch immer, dann hat dein Kind gerade dir eigentlich nur was gezeigt, was bei dir nicht in Ordnung ist und mal liebevoll angeschaut werden darf. Und wenn wir das schon mal sehen, ganz liebevoll unsere Kinder als Entwicklungshelfer für unseren eigenen Step in ich lebe frei und selbstbestimmt zu sehen, dann glaube ich, haben wir echt einen Megaschritt gemacht.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und ich danke auch dir, dass du wieder mit dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.